Werbung.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last year after year. Snag the hoodie that brings comfort for life. Save 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20 at checkout.
Work moves fast. Every email, report, and proposal counts. That's where Grammarly comes in. It's your one place to think, write, and finish. Grammarly's AI agents help you find natural phrasing, fine-tune tone, and confidently write wherever you work. It's the premier writing tool that 93% of users trust to get more work done. In a world of generic AI, don't sound like everyone else. With Grammarly, you never will. Download Grammarly for free at grammarly.com.
Werbung Ende.
Clara.
Christian.
Über welches Thema haben wir denn schon länger nicht mehr gesprochen?
Schildkröten? Nee, ja, die Energiewende, glaube ich. Also egal, wie oft wir darüber sprechen, sie ist einfach das zentrale Thema im Moment.
Genau, sie lässt uns nicht so wirklich los, eigentlich auch nicht überraschend, weil es geht ja tatsächlich bei der Energiewende so ein bisschen um die Zukunft, die wirtschaftliche Zukunft von Deutschland. Sie entscheidet maßgeblich über unsere Energiepreise, nicht nur für die privaten Verbraucher, natürlich auch für die Industrie und auch so ein bisschen tatsächlich darüber, welchen Branchen es eher gut und welchen es eher schlecht geht.
Ja, ein oft gehörtes Argument, wir verlieren Jobs in der vermeintlich klassischen Industrie, weil die Strompreise angeblich durch die Energiewende so hoch sind. Und umgekehrt gefährden wir aber auch Jobs in der erneuerbaren Energienbranche, wenn wir die Energiewende abbremsen oder abwürgen. Und wir ketten uns damit vielleicht auch über Jahrzehnte an hohe Strompreise, weil wir ja wissen, dass die Erneuerbaren günstiger sind.
Genau. Und ein Unternehmen, das von all diesen Fragen betroffen ist, vermute ich mal, ist die PNE AG. Und die haben, ich fand es erstaunlich groß, diese Zahl, laut Webseite seit 1900, ich glaube es war 97, 297 Windparks in Deutschland, Polen, Italien, Rumänien, Südafrika, Großbritannien, Frankreich, Spanien und den USA realisiert. Machen inzwischen auch Offshore, auch Solaranlagen, also PV und auch Power to X. Also das ist so wirklich so volle Kraft, Energiewende, ja, volle Kraft, erneuerbare Energien.
Ja.
Genau. Und dort gehen natürlich inzwischen die Warnglocken an, glaube ich, wenn nicht nur Katharina Reiche sagt, sondern auch Friedrich Merz. Meine Vermutung ist, dass wir im Ausbau etwas weniger machen können, hat er gestern gesagt, am 10. September mit Blick auf die Energiewende, was glaube ich für die PNE AG jetzt nicht die besten Aussichten sind. Aber das können wir jetzt nachfragen, nämlich beim Vorstandsvorsitzenden, der hat sich Zeit für uns genommen, ist heute bei uns zu Gast im Klimalabor. Hallo und herzlich willkommen, Heiko Wuttke.
Ja, moin. Hallo, freue mich hier zu sein.
Moin, ganz frisch aus Hamburg angereist. Wir freuen uns, aber bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, ihr habt Fragen und Anregungen, dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Podcasts. Bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Und noch ein wichtiger Hinweis an alle Berliner und Berlinerinnen oder alle, die irgendwie morgen in Berlin sind. Ihr könnt uns live im Naturkundemuseum erleben hier in Berlin, denn dort findet das Beats and Bones Podcast Festival statt. Wir sind auch mit dabei. Ein paar Tickets gibt's noch. Das packen wir euch natürlich in die Shownotes und freuen uns sehr, wenn wir euch da mitten zwischen den Dinosauriern morgen erleben dürfen. Zu Gast bei uns im Podcast sind dann Steffi Lemke und Johannes Vogel, der Leiter des Naturkundemuseums.
Genau, ich glaube, das wird ein toller Abend.
Ich glaube auch.
Heiko Wuttke, 297 Windparks, haben Sie da eigentlich so eine Art Lieblingswindpark drunter?
Na, Lieblingswindpark würde ich nicht sagen, denn im Laufe der ja mittlerweile 30-jährigen Geschichte des Unternehmens sind viele kleine und aber auch große Windparks entstanden und manchmal sind es die kleinen, wo man dann gerade vor Ort auf einmal ein Windparkfest feiert, dann doch viel schöner als ein großes Projekt, das vielleicht 10 oder 15 Jahre Entwicklungszeit gebraucht hat.
Wo feiert man denn Windparkfeste?
Ja, direkt im Windpark tatsächlich. Wenn der Windpark errichtet wurde und auch tatsächlich dann in Betrieb genommen wurde, dann wird mit den Gemeinden zusammen vor Ort gefeiert, auch gezeigt, was wir errichtet haben. Man kann auch tatsächlich die Windkraftanlage besichtigen etc. Ja. Das ist immer ein schönes Ereignis, um zu sagen, hier ist es jetzt auch weitergegangen.
War da auch mal ein Wirtschaftsminister oder eine Wirtschaftsministerin zu Gast?
Landespolitisch ja, bundespolitisch noch nicht. Ja. Nein.
Und wie schätzen Sie die Aussichten ein, dass Katharina Reiche mal vorbeikommt, wenn Sie einen eröffnen?
Ja, es kommt darauf an, wie häufig wir vielleicht nachfragen. Na, aktuell schätze ich die Aussichten nicht ganz so groß ein. Ich hätte mich gefreut. Nächste Woche haben wir die Husum Wind. Das ist die größte Windenergie, PV und Batteriemesse in Deutschland. Und da kommt in der Regel auch die politische Prominenz, auch dem Wirtschaftsministerium in der Regel. Aber Frau Reiche kommt diesmal wohl nicht.
Ihr Verdacht ist, dass Katharina Reiche eher bei den Gasunternehmen ihre Zeit derzeit verbringt, oder?
Ich glaube, das kann man nachlesen im Bundeswirtschafts-Energieministerium, wo sie bisher die Besuche tatsächlich absolviert hat. Und das waren dann eher tatsächlich diese Richtung oder auch, ich sag mal, konventionelle Energien.
Jetzt könnte man ja auch so ein bisschen sagen, sie gleicht das aus, was vielleicht die letzten 3,5 Jahre unter Robert Habeck ein bisschen anders war. Hatten Sie da den Eindruck, dass der Fokus sehr stark bei Ihnen war? Ist das so, dass man jetzt sagen kann, na gut, Sie standen zuletzt im Fokus, jetzt sind die anderen mal dran?
Der Fokus unter Robert Habeck war sicherlich für stärker auf die Erneuerbaren gerichtet, aber eher auf viele regulatorische Themen, also was tatsächlich die Genehmigungsverfahren anging, also die Beschleunigung von Windenergieprojekten, auch PV-Projekten. Das war so der Fokus, ja, und ich denke, das war auch gut, denn wir hatten ja nun auch Jahre, wo es eher schleppend ging. Und insofern weiß ich nicht, ob es einen Ausgleich geben muss, weil am Ende müssen wir ja etwas erreichen, das da heißt, wir wollen am Ende klimaneutral werden, wir wollen bezahlbare Energie haben und das geht nicht ohne Erneuerbare und vor allen Dingen auch nicht mit dem weiteren schnellen Ausbau der Erneuerbaren. Da sollte eigentlich der Fokus weiterhin drauf liegen, egal bei welchem Minister oder Ministerin.
Warum bräuchten Sie denn jetzt einen Besuch? Welche Themen müssten Sie jetzt sofort klären, wenn Sie sagen, vieles Regulatorische wurde ja auch tatsächlich vereinfacht über die letzten Jahre. Das jedenfalls wird ja dann doch auch der Ampel als Erfolg zugeschrieben, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien da schon ordentlich in Schwung gebracht wurde. Das heißt, was würden Sie sich jetzt eigentlich wünschen?
Ich würde mir eigentlich nur wünschen, dass man dem folgt, was Wissenschaft und Industrie schon weiß. Mit Blick auf den Versorgungssicherheitsbericht der BNetzA, der zum dann kommenden Monitoringbericht gehört, stehen da eigentlich schon einige Hausaufgaben drin, die wir tatsächlich auch umsetzen müssen. Flexibilisierung der Nachfrage, Speicherkapazität deutlich ausbauen, ja, auch steuerbare Kapazitäten tatsächlich aufbauen.
Erschreckend viele steuerbare Kapazitäten waren ja, das auf einmal. Das sind ja die berühmten Gaskraftwerke.
Das müssen sie aber nicht sein. Das ist ja der Punkt.
Für Katharina Reiche sind sie es aber.
Ja, das scheint so zu sein. Und auch mit den Aussagen natürlich des Bundeskanzlers scheint das die Richtung zu sein. Wenn man sich tatsächlich verschiedene Studien zu Rate zieht und aber wie gesagt eben auch das, was die BNetzA eigentlich teilweise in den Fußnoten sagt, die ja einen relativ alten Bericht abgegeben haben, muss man ja ehrlicherweise sagen, der 2023 entstanden ist, 2024 eigentlich fertig sein sollte und mittlerweile jetzt veröffentlicht wurde, da ist
auch
sozusagen
aus politischen Gründen eine Wahl, also diese
exakt
und so.
natürlich aber da sind eben tatsächlich die neuesten Entwicklungen, gerade der Ausbau von Batteriespeichern, der möglich ist, wenn man sich die Netzanschlussbegehren anschaut, eben nicht berücksichtigt.
Ganz kurz nur diese steuerbaren Kapazitäten. Erstmal noch, B-Netz ist die Bundesnetzagentur, die dafür zuständig ist. Ich glaube, das kann man immer wieder nochmal dazu sagen und auch nochmal immer wieder erklären, was eigentlich diese steuerbaren Kapazitäten sind. Da geht es ja darum, dass man flexibel Kraftwerke, was auch immer sie sind, ob das Windkraftparks sind oder Wasserkraft, hoch und runter fahren kann, flexibel. Das geht natürlich bei Wind und Sonne weniger gut, weil sie von externen Einflüssen abhängig sind. Gas eignet sich dafür, aber eben zum Beispiel auch Batteriespeicher.
Auch Biomassekraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplung. Also wir haben noch mehrere Elemente tatsächlich im Portfolio und das muss man eben alles betrachten. Und am Ende steht auch in diesem Bericht, wenn man ihn richtig liest, zumindest mit der richtigen Diktion, wir brauchen eigentlich alles. Wir können uns gar nicht leisten, irgendetwas runterzufahren oder etwas weniger zu machen, sondern wir brauchen alles. Und ganz wichtig steht auch in diesem Bericht, ist der betrachtet ja zwei Szenarien. Das eine ist, wir fahren unseren Fahrplan ab und wollen unsere Ziele erreichen beim Ausbau der Erneuerbaren und auch bei den anderen Technologien, also Netzausbau beispielsweise. Und das zweite Szenario ist eben, dass wir eine verzögerte Energiewende haben. Und das Resultat ist, wenn wir eine verzögerte Energiewende haben, also einen verzögerten erneuerbaren Ausbau im Wesentlichen, brauchen wir noch mehr steuerbare Kraftwerke, was dann in den Augen der, ich sag mal, Gaslobby bedeuten würde, dann brauchen wir eben mehr Gaskraftwerke. Aber das kann es ja nicht sein. Ich kann ja nicht sozusagen mit dem Hintergrund, ich mache weniger Erneuerbare und dafür brauche ich dann mehr tatsächlich konventionelle Energieträger einfach weitermachen.
Aber wenn man ganz ehrlich ist, dass die Energiewende abgewürgt wird oder diese verzögerte Energiewende, eigentlich befinden wir uns doch schon auf diesem Pfad, wenn man sich nur die Aussagen von Katharina Reiche und Friedrich Merz anhört. Ich kann es ja nochmal wiederholen. Friedrich Merz am 10.9. Meine Vermutung ist, dass wir im Ausbau etwas weniger machen können.
Ja, das ist sehr schade, wenn er im Grunde genommen ja im Widerspruch zu dem, was wir vorher von der BNetzA gelesen haben und auch von anderen Studien lesen, wenn er das sozusagen so ausdrückt. Was aber natürlich nicht klar ist, weil deswegen, ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Noch ist es ja nicht so weit. Man muss das ganze Jahr in irgendeiner Form konkret werden lassen. Was heißt denn das verzögert? Wollen wir tatsächlich unsere Ausbauziele weiter zurückfahren? Das habe ich nicht gelesen, sondern ja, wir wollen ja, glaube ich, sogar gesagt, an den Klimazielen der Klimaneutralität 2045 festhalten. So, dafür braucht es ja einen Pfad, also einen Weg dahin. Was das konkret heißt, müssen wir uns tatsächlich anschauen. Aktuell würde ich sagen, wir haben eine unheimliche Anzahl, wenn ich jetzt mal nur auf die Windenergie onshore schaue, von 9 genehmigten Windparks.
Nur sie jetzt?
Wir als PNE-AG, aber auch grundsätzlich in Deutschland wirklich, also es sind mehrere tausend Megawatt, die wir allein in diesem, ich glaube im ersten Halbjahr 7000 Megawatt, diese können dann an einer Auktion teilnehmen, um einen EEG-Tarif zu erhalten. Diese Auktion ist überzeichnet, das heißt, es werden mehr Projekte angeboten, als die BNetzA an Kapazität vergibt. Das heißt, die Preise, man muss einen guten Preis bieten, sonst bekommt man keinen Zuschlag. Also der Preis geht dadurch schon runter. Sobald man einen Zuschlag für diesen EEG-Tarif bekommen hat, muss man innerhalb der nächsten 3 Jahre bauen. Will sagen, mit der hohen Anzahl der Genehmigungen und dann dem nachfolgenden Zuschlägen für die Tarife wird erstmal natürlich ein weiterer Ausbau so oder so erfolgen, weil natürlich alle Genehmigungen vorliegen.
Ist denn der Ausbau für Sie eigentlich gleichbleibend interessant? Das ist ja eine neue Debatte, die gerade angestoßen ist, weil Sie gerade auch EEG-Vergütung gesagt haben, ob es die eigentlich noch in der Form braucht. Einige sehen das nicht so und sagen, warum vergüten wir eigentlich noch? Also EEG-Vergütung heißt ja im Grunde, man kriegt einen gesicherten Preis dafür, dass man erneuerbare Energien einspeist ins Netz. Das ist natürlich toll für diejenigen, die das machen. Das war auch toll, um das Ganze in Schwung zu bringen. Jetzt könnte man aber sagen, ist das eigentlich eine Subvention, die wir noch brauchen?
Ja, ich glaube, da muss man differenzieren. Zum einen ist es so, dass wir von Seiten der EU, also aus Brüssel, ab 2027 gehalten sind, das EEG zu reformieren. Also es muss neu gestaltet werden. Und wenn man sich jetzt in Europa umschaut, dort ist das schon im Wesentlichen passiert, gibt es verschiedene Instrumente, das zu machen. Ob man das EEG nennt oder anders, dort nennt sich das häufig Contract for Difference, also Differenzverträge. Mhm. Es gibt dort auch einen zugesicherten Preis für einen gewissen Zeitraum. Und auf diesen Preis muss man auch setzen, um am Ende zu wissen, kann ich ein Projekt wirtschaftlich betreiben. Denn man muss ja auch eins sehen, wenn ich ein neues Kraftwerk baue und das betrifft die Windenergie, das wird ein Gaskraftwerk betreffen, das wird ein Kernkraftwerk betreffen, das wir nur in Deutschland zum Glück nicht bauen werden, aber woanders. Man braucht gesicherte Rahmenbedingungen, um überhaupt einen Business Case zu zeigen. Das wird sonst nicht passieren. Wenn ich ein abgeschriebenes Kraftwerk habe, wo ich eben genau das nicht mehr habe, ja, dann kann ich sagen, ich verkaufe das, ich muss Brennstoff einkaufen, leider aus dem Ausland an der Stelle dann auch noch abhängig sein. Und dann kann ich gegebenenfalls erstmal einen anderen Preis bieten. Aber für jede neue Investition brauche ich Rahmenbedingungen. Das betrifft nicht nur die Erneuerbaren. Deswegen braucht es nach wie vor einen gesetzlichen Rahmen. Und der wird im nächsten Jahr, da wird Frau Reich auch einen Vorschlag sicherlich dann einreichen, da auch Konsultationen bei den Verbänden dann auch durchführen. Wir sind ja auch letztlich in verschiedenen Verbänden tätig, wo wir dort mitwirken werden, um am Ende zu zeigen, dass man weiterhin betriebswirtschaftlich auch Erneuerbaren tatsächlich betreiben kann. Deswegen wird es so etwas brauchen. Der Name ist eigentlich egal.
Werbung.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last year after year. Snag the hoodie that brings comfort for life. Save 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20 at checkout.
Work moves fast. From emails and reports to proposals and updates, you're expected to think clearly, write confidently, and get it right the first time. And every message counts. That's where Grammarly comes in. It gives you everything you need to think, write, and finish in one place. Or anywhere you type and text. You'll never have to switch tools or tabs.
Grammarly's AI agents are built for how you work and where you work, so you can find the right words, adjust your tone, and predict how your message might land before you hit send. Your ideas will get a boost while still sounding natural, credible, and just the way you want. For nearly 17 years, Grammarly has been the standard for responsible AI. It's the premier writing tool that 93% of users trust to get more work done. In a world of generic AI, don't sound like everyone else. With Grammarly, you never will. Download Grammarly for free at grammarly.com. That's grammarly.com.
Dann aber mal ganz simpel gefragt, warum kriegen eigentlich nicht einfach alle einen gesicherten Preis, egal welches Kraftwerk ich baue, und dann würde sich doch das jetzt durchsetzen, was am günstigsten ist, würde man jetzt so rein marktwirtschaftlich fragen, wenn man mal ein bisschen rauszoomt und sich fragt, warum machen wir das eigentlich noch? Denn die Erneuerbaren, am Anfang war das eben nicht so, deshalb musste man das erstmal einführen. Heute sind sie ja einfach wettbewerbsfähig. Sie sind die günstigste Stromerzeugung.
Exakt, ich würde das gar nicht so schlecht finden. Wir würden dann keine neuen Gaskraftwerke sehen. Es sei denn, wir greifen in den Steuersäckel oder in den Haushalt und subventionieren das sehr, sehr reichhaltig. Man muss natürlich sagen, wir wollen in irgendeiner Form noch, also bei diesem energiewirtschaftlichen Dreieck, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit, aber eben auch Versorgungssicherheit natürlich auch diese gewährleisten. Insofern muss man sich da auch Gedanken machen. Aber einen einheitlichen Strompreis, den wir mittlerweile bieten, da könnten andere konventionelle dann nicht mithalten. Das muss man ganz klar sagen.
Und würde das auch noch gelten, wenn sie auch sozusagen für die Netzdienlichkeit bepreist würden? Darüber haben wir hier im Podcast mit Philipp Schröder lange gesprochen, dass es natürlich so ist, dass sie sich bisher nicht unbedingt daran beteiligen, wenn sie einen Windpark bauen, wie viel das eigentlich kostet, diesen Strom dann zu transportieren. Das ist ja gerade bei großen Offshore-Windanlagen dann so ein bisschen das Problem. Man kann da ganz toll, ganz günstig Strom erzeugen, aber es ist eben relativ teuer, ihn dann auch dorthin zu transportieren, wo er gebraucht und verbraucht wird. Das heißt, diese Idee, die ja jetzt auch im Raum steht, kann man die Erzeuger irgendwie daran beteiligen an diesem Netzausbau, der ja die Energiewende, das muss man glaube ich schon einmal auch sagen, es macht die Energiewende eben sehr teuer, dass dieser Netzausbau so teuer ist. Die Energie selbst ist total günstig, aber der Transport ist teuer.
Der Transport ist teuer. Man muss sich allerdings natürlich auch die Gedanken machen, muss ich ihn wirklich über die längsten Strecken tatsächlich transportieren oder kann ich viel regionaler, dann, da komme ich wieder auf die Speicher zu sprechen und auch auf Flexibilitäten, also steuerbare Nachfrage zu haben, kann ich das nicht auch anders gestalten? Also warum ist es so teuer? Weil wir, ich sag mal so, in einigen Bundesländern, und da schaue ich auf den Süden des Landes, eben mit den Erneuerbaren, mit der Energiewende und mit dem erneuerbaren Ausbau eben nicht so schnell waren. Dort haben wir aber produzierende Industrie. Warum ist man dort nicht genau diesen Weg gegangen? Und jetzt müssen wir teure Netze bauen.
Da ist auch noch unter der Erde.
Aber noch schwieriger wird es wahrscheinlich, diese produzierende Industrie jetzt irgendwie in den Norden.
Nein, das ist ja auch nicht das Thema. Aber man, also den Ausbau im Süden forcieren ist ein Thema. Das andere ist tatsächlich wirklich Speicherkapazitäten im massiven Rahmen auszubauen. Es gibt Netzanschlussanfragen von 500 Gigawatt. Das ist eine unheimlich große Zahl. Die werden auch nicht alle gebaut werden können. Und wenn man sie dann hingeht und sagt, okay, wo brauche ich das denn eigentlich? Und da bin ich dafür, zu sagen, wo ist es netzdienlich? Das ist auch ein Weg, auf den wir uns machen. Wir besitzen hier und da Umspannwerke und schauen, wo können wir zu einem bestehenden Windpark dann auch noch einen Speicher oder zu einer Photovoltaikanlage auch noch einen Speicher bauen. Und dadurch werde ich dann netzdienlich und dann finde ich, es ist überhaupt nicht nötig, dass ich dafür auch noch bezahlen muss, sondern dann liefere ich ja tatsächlich dann, wann es nötig ist, auch oder trage zur Netzstabilität bei.
Aber meinen Sie nicht, dass es dieses Preissignal vielleicht braucht, dass Sie eben diese Netzdienlichkeit nicht nur machen, weil Sie es richtig und gut wichtig finden, sondern auch, weil es ein Preissignal dafür gibt, dass es sich eben für Sie auch als Unternehmen dann eben lohnt, die Parks so mitzudenken und die Speicherkapazitäten so mitzudenken, dass das alles in ein Gesamtkonstrukt einfließt?
Also das eine ist, verschiebe ich jetzt die Kosten, die dafür nötig sind, zu denjenigen, die tatsächlich dafür sorgen, dass sozusagen neue Kapazitäten gebaut werden? Das sind wir, während die historisch da sind, das nicht machen,
das, weil das Netz ist ja da. Das ist das, was Markus Treiber, RWE-Chef zum Beispiel,
ja,
möchte.
Wunderbar. Könnte ich mich auch auf diese Position stellen, finde ich aber an der Stelle volkswirtschaftlich eigentlich nicht richtig. Ich finde eher, dass man darüber, also dann müsste man eher über Preiszonen nachdenken. Man muss über tatsächlich Anreize nachdenken. Wie kann ich denn, weil es geht um die Netzentgelte, wie kann ich die an der Stelle verteilen? Zurzeit ist es so, dass wir, nur weil es im Norden viel Produktion gibt, gibt es die höchsten Netzentgelte. Wenn wir Strompreiszonen hätten, politisch super schwierig, sähe das anders aus. Natürlich möchte das ein Markus Söder nicht. Und selbst Winfried Kretschmann nicht, der das eigentlich besser wissen sollte.
Ich bin jetzt einfach mal ganz gemein und mache hier Devil's Advocate. Wenn man sich auf diese Position stellt und sagt, sie profitieren natürlich total davon, dass sie so günstig Strom erzeugen können, beteiligen sich aber nicht sozusagen an den Kosten, diesen Strom zu produzieren. Wäre das nicht auch eine Kompromissmöglichkeit? Ich verstehe schon, dass natürlich das ein bisschen zynisch fast ist, wenn jetzt hintenrum ein RWE-Chef kommt und sagt, nee, jetzt sollen die aber dafür bezahlen. Aber grundsätzlich die Idee dahinter, dass man sagt, alle beteiligen sich irgendwie an diesem Ausbau, weil im Moment muss man ja sagen, sie profitieren davon. Und alle Verbrauchenden zahlen ja im Moment die Kosten für diese hohen Netzentgelte. Also das kann es ja nun wirklich eigentlich nicht sein.
Ja, das ist richtig. Am Ende muss es natürlich betriebswirtschaftlich möglich sein, immer noch den Windpark oder die erneuerbaren Anlage vernünftig zu betreiben. Und da wäre es schlecht, wenn man so Aussagen von der Bundeswirtschaftsministerin hört, die sagt, naja, dann wird der Business Case halt schlechter. Also so nach dem Motto, was interessiert mich das, müssen sie halt zahlen und die anderen, die schon lange da sind, eben nicht. Aber eine bessere Verteilung, ja, aber auch eine wirklich cleverere. Und das kann ich mit Regulatorik und mit viel mehr Engagement machen, indem ich auf Technologie setze, die schon da ist. Wir sprechen seit Jahrzehnten, glaube ich, über Smart Meter. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Nachfrageseite sozusagen auch belohnt wird tatsächlich. Also die dann, so wie das ist, wenn ein Sonderangebot da ist, ja, dann gehe ich hin und kaufe oder verkaufe dann eben auch. Und so muss das natürlich für jeden, der tatsächlich produziert, also der verbraucht ist und die Möglichkeit hat, das auch wieder zu produzieren, auch tatsächlich sein. Diese Möglichkeit schaffen wir nicht an der Stelle. Sehr, sehr schade. Und wir lassen einfach außer Acht, dass wir vieles miteinander verbinden. Wir tun das in unseren Projekten ja auch. Wir schauen nicht mehr nur auf die Windkraftanlagen und sagen produce and forget. Wir schauen und wirken daran mit, dass wir an einem Netzverknüpfungspunkt, der eigentlich eine limitierte Kapazität hat, da möchten wir noch eine zusätzliche Kapazität installieren, zum Beispiel Photovoltaik oder Batteriespeicher. Und natürlich trotzdem maximal nur das einspeisen, was der Netzbetreiber uns vorgibt. Aber die Möglichkeit dann haben, wenn gleichzeitig tatsächlich Produktion herrscht, das sozusagen auszugleichen, also das Fluktuierende ein Stück weit auszugleichen. Und wenn ich das über ganz Deutschland denke, aber auch regulatorisch machen muss, und das ist ein dickes Brett, da muss man sich rantrauen, dann wäre das ein großer Wurf. Und dann spreche ich über andere Kosten in dieser Hinsicht und dann bin ich auch bereit, darüber zu diskutieren und sagen, okay, dann rechnen wir da was ein.
Werbung. Hey, this is Bayard Winthrop, founder of American Giant. I started this company because I was fed up with cheap clothes that didn't last and a system that shipped manufacturing overseas. We believed we could still make incredible hoodies, t-shirts, and pants right here in the U.S. with American cotton, American factories, and people earning real wages. That's what American Giant stands for, building clothes that actually last. Get 20% off your first order when you use promo code GIANT20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code GIANT20 at American-Giant.com.
Work moves fast. From emails and reports to proposals and updates, you're expected to think clearly, write confidently, and get it right the first time. And every message counts. That's where Grammarly comes in. It gives you everything you need to think, write, and finish in one place, or anywhere you type and text. You'll never have to switch tools or tabs. Grammarly's AI agents are built for how you work and where you work, so you can find the right words, adjust your tone, and predict how your message might land before you hit send. Your ideas will get a boost while still sounding natural, credible, and just the way you want. For nearly 17 years, Grammarly has been the standard for responsible AI. It's the premier writing tool that 93% of users trust to get more work done. In a world of generic AI, don't sound like everyone else. With Grammarly, you never will. Download Grammarly for free at Grammarly.com. That's Grammarly.com.
Das sind eben die berühmten Smart Meter, über die wir hier auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Und so oft, wie erwähnt wird, dass die wirklich, wirklich wichtig sind für die Energiewende, wäre es schön, wenn wir da vorankommen. Ich glaube, wir sind immer noch so ein bisschen so, vor allem so Zentraleuropa irgendwie so das Schlusslicht. Aber weil Sie die Katharina Reiche und das Zitat angesprochen haben, dann wird der Business Case eben schlechter. Haben Sie den Eindruck, bei Katharina Reiche und Friedrich Merz ist schon angekommen, dass eventuell nicht nur in dieser klassischen Industrie, von der wir auch am Anfang gesprochen haben, Arbeitsplätze gefährdet sind, wenn Energiepreise sehr hoch sind, sondern dass wir auch im erneuerbaren Bereich viele Unternehmen aus der Windindustrie haben. Und wir hatten auch das Elektrohandwerk hier schon zu Gast, die sich viel mit Wärmepumpen und Solaranlagen beschäftigen, dass auch dort viele Arbeitsplätze gefährdet sind, wenn man jetzt tatsächlich sagt, na, dann machen wir eben weniger Ausbau.
Nun habe ich beide noch nicht persönlich gesprochen, insofern kann ich das nicht direkt sagen, aber indirekt entsteht der Eindruck eben nicht, dass das ein vordergründiges Thema ist. Wir haben allein in Deutschland, ich glaube letztes Jahr gerade erhoben, in dem gesamten Bereich der erneuerbaren Energiebranche 400.000 Arbeitsplätze. Und dazu kommen noch kleinere und Kleinstbetriebe. Und wir haben gesehen, dass gerade unter einem ehemaligen Umweltminister und später Wirtschaftsminister wir einen wahnsinnigen Einbruch, wenn man die falschen Signale setzt und auch tatsächlich so etwas wie eine Bremse einsetzt. Damals gab es ja dieses Unwort der Strompreisbremse, dass dann Arbeitsplätze verloren gingen. Damals waren es über 100.000 Arbeitsplätze. Also das sind Dimensionen, von denen, darüber will ich gar nicht nachdenken. Vor allen Dingen ist es nicht nötig. Es ist schlichtweg nicht nötig. Und ich setze auch darauf, wieder der Optimist in mir, dass natürlich viele kluge Köpfe verbunden mit, ich sag mal, der gesamten Energiewirtschaft darauf hinwirken, dass wir am Ende alles brauchen und nicht irgendwo die Bremse einlegen. Also den verzögerten Ausbau tatsächlich nicht umsetzen. Wir sind Mitglied im Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft. Dort ist die gesamte Energiebranche vertreten. Und merkwürdigerweise, wenn man dort auf die Homepage geht, steht dort, die erneuerbaren Energien sind der Eckpfeiler unserer Stromversorgung. Und gerade die Stromversorgung wird anwachsen, egal was der Monitoringbericht am Ende sagt, dass er das zukünftig wieder ein bisschen niedriger vielleicht. Das
ist ein interessanter Punkt, da sollten wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber sagen Sie ruhig zu Ende.
Ja, weil, also, das, ich will damit sagen, da ist ein Konsens allein in einem Verband möglich. Und das wird auch und muss auch am Ende in der Regierung und insbesondere im Bundes- und Wirtschafts- und Energieministerium, muss es auch ankommen, dass alles geht und nicht, dass man in irgendeiner Form, es kommt gerade so ein bisschen rüber, als wenn man irgendwie sagt, okay, ist die einzige Lösung, die wir haben, ist ein Gaskraftwerk und wasserstofffähig müssen sie auch nicht sein, ist zu kompliziert und zu teuer, brauchen wir alles nicht. Aber das ist ja nun stark rückwärtsgewandt. Das ist so, also ich setze auf das, was ich kenne, also so ein bisschen Schuster bleibt bei deinem Leisten, aber ich traue mich nicht tatsächlich auf was Neues, aber tatsächlich einzugehen. Aber Veränderung, und da sind wir
nochmal. Manchmal braucht es Veränderung.
Es braucht Veränderung und Veränderung tut aber auch weh.
Ja,
und es gibt immer Verlierer bei einer Veränderung. Das ist das Ding. Und ich habe gerade kürzlich, das kann ich sagen, intern auch gesagt, wir müssen uns ja auch immer weiterentwickeln. Und da habe ich so ein schönes Slogan mehr oder weniger benannt, der da hieß Uber yourself before you get Kodak. Kodak, ein Unternehmen, das sich die Digitalkamera...
Uber yourself,
der Fahrdienstleister.
Ja, ganz genau. Also neue Wege gehen, weil natürlich, wenn ich früher den Foto...
Ich glaube, Kodak, ich kenne die Geschichte tatsächlich, weil ich sie gerade erst gelesen habe. Kodak, der berühmte Hersteller von Kameras Foto und Analogkameras und den man kennt sie im Laden von Rossmann, glaube ich. Ich habe schon vergessen. Film
hieß Rollen,
genau. Und dann, glaube ich, selbst sogar die Digitalkamera entwickelt, aber für nicht zukunftsfähig befunden, immer weiter auf die analoge Kamera gesetzt und schwupps gab es ein iPhone.
Ja, und Kodak nicht mehr.
Genau.
Aber was heißt das für Sie dann konkret? Was ist Ihr Fahrdienstleister?
Tatsächlich auf eben mehr setzen. Bei uns mehr als nur Windenergie. Wir speisen ein und der Rest muss irgendwie geregelt werden. Wir müssen uns natürlich auch um den Netzverknüpfungspunkt kümmern. Das ist an der Stelle das Thema Speicherung. Und die Bundesregierung muss sich eben auch darum kümmern, dass wir nicht abgehängt werden, weil wenn man sich umschaut in anderen Ländern, passiert das ja rasend schnell und viel, viel schneller teilweise, dass wir nicht abgehängt werden und dass wir auch eben mehrere Möglichkeiten gleichzeitig abschöpfen.
Jetzt muss man ja sagen, bei all den Veränderungen, denen die Energiebranche ja auch schon in den letzten Jahrzehnten, das sind ja schon massive Veränderungen, die wir durchlaufen haben, auch wenn es mit Gas immer eine Konstante in Deutschland gab. Am Ende waren die Energiekonzerne fast immer die Gewinner. Die haben trotzdem... Oder zumindest haben sie nie wirklich verloren, sagen wir es mal so rum. Korrigieren Sie mich gerne, wenn Sie es anders sehen. Auch da gab es unter Robert Habeck noch die große Diskussion, wie kann das eigentlich sein, dass in einer Krise, in der wir mit hohen steuerlichen Subventionen sozusagen den Leuten, den Verbrauchenden helfen müssen, dass die Energiekonzerne irgendwie immer mit Oberwasser rauskommen, mit Gewinn. Das ist schwer zu erklären nach außen hin. Und jetzt habe ich den Eindruck, jetzt kommt da schon eine Wirtschaftsministerin, die sagt, naja gut, wir müssen das vielleicht mal ein bisschen korrigieren. Oder würden Sie sagen, das ist einfach in der Struktur dieses Systems nicht anders möglich?
Sie meinen, die Wirtschaftsministerin möchte korrigieren, dass die Energiekonzerne nicht weiterhin
das Oberwasser haben? Sie sagt ja schon immer wieder, dass sie daran beteiligt werden sollen, an den Kosten, die der Netzausbau verursacht. Sie sagt jetzt eben diese Stromprognose, Sie haben sie eben schon mal angedeutet, da würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen, aber das ist ja auch ein Teil davon, dass sie eben sagt, gut, es geht jetzt vielleicht nicht mehr so bombastisch weiter in den nächsten Jahren, aber ist das vielleicht auch angemessen, da jetzt sozusagen eine Art, sie spricht ja immer von einer Korrektur, einem Realitätscheck, was sind ja so die
Ich habe auch gar nichts gegen den Ausdruck, wir sind ja mitten in der Realität und die heißt nun mal, dass die Erneuerbaren da nicht aufhaltbar sind. Ich finde nur, dass wir da nicht sozusagen den einen gegen den anderen ausspielen sollten, sondern eben tatsächlich alle ins Boot holen müssen. Einerseits wirtschaftlich.
Alle Energiekonzerne gewinnen.
Also ich spreche jetzt nicht von den Konzernen allein. Wir sind am Ende Stromproduzent mit einigen hundert Megawatt. Oder jetzt in diesem Jahr eine Terawattstunde, die wir tatsächlich ins Netz speisen. Ich meine alle. Aber wenn ich wirtschaftlich alle meine, da meine ich aber auch, dass wir technologisch eben alle Wege gehen müssen. Und das vermisse ich an der Stelle.
Ist ja auch immer spannend, ne? Dass eigentlich immer Technologieoffenheit gefordert wird und dann wird es aber irgendwie selbst nicht eingehalten von der CDU oder der Union.
Da kommt ja vielleicht Brüssel noch davor und sagt, naja, das muss schon so sein, wenn es um die Ausschreibung geht, der sicherlich irgendwie kommenden Ausschreibung der für Gaskraftwerke, wann auch immer die dann gebaut werden können.
Das heißt, da hoffen Sie sich auch, dass die EU da an der Stelle nochmal sagt, Moment mal, ihr könnt hier nicht einfach Gaskraftwerke ausbauen, so viel ihr wollt.
Werbung.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. The iconic Classic Full Zip Hoodie is the jacket that started it all for American Giant. Custom heavyweight fleece and side panels for mobility make it the best hoodie ever. And a double-lined hood and reinforced elbow patches means this hoodie will last. Born from a commitment to support the communities that create its products, every American Giant piece is made in America and designed to last. No exceptions. The result is durable clothing, like the premium Slub Crew tee, no BS high-rise pant, and slim roughneck pant that become part of your life. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip. And save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code STAPLE20 at checkout. That's American-Giant.com, code STAPLE20.
Am Ende ist das nicht unser Feld. Ich denke, wir müssen beim Punkt Versorgungssicherheit sicherlich sehen, ja, wir brauchen in irgendeiner Form eine basisgesteuerte Leistung. Wie groß muss die sein? Aus meiner Sicht, gerade wenn ich, wie ich eben erwähnt habe, noch andere Kapazitäten hinzurechne, ob es nun Pumpspeicherwerke sind, Biomassekraftwerke, massiver Ausbau von Batteriespeichern. In dem Pfad des Versorgungssicherheitsberichts stehen gerade mal 2 Gigawatt drin. Ich habe eben von 500 Gigawatt Netzanschlussbegehren gesprochen. Selbst wenn nur 20% umgesetzt werden, ist das hier ein 50-faches. Also man muss da ja schon noch sehen, was lasse ich da außer Acht.
Wir haben auch noch unsere Nachbarländer.
Ganz genau. Aber wenn ich das alles mit einbeziehe, dann kommt da vielleicht noch ein Stück weit, sag mal, ein wenig Gaskraftwerk raus, weil ich muss auch sehen, wann will ich die denn eigentlich haben? Also es ist ja eine unheimlich große Zahl, wenn ich von 20 oder 22,4 Gigawatt sprechen würde. Wann mache ich eine Ausschreibung? Wann baue ich die? Habe ich die dann zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich sagen, naja, jetzt haben wir schon wieder genug eigentlich im Netz. Also mit gerade mit dem Zubau der anderen weiteren Speicher. Also es muss ja auch realistisch bleiben an der Stelle. Ich glaube, da wird, deswegen, ich hoffe, dass das auf einen realistisches Maß unter Einbeziehen von vielen Technologien einfach dann auch reduziert wird.
Dann kommen wir jetzt, ich habe es schon zweimal angekündigt, zu dieser Stromverbrauchsprognose sozusagen, die ja diesem Monitoringbericht zugrunde liegt und über den schon ganz viel gemunkelt wird, weil viele eben die Vermutung haben, dass es Frau Reiche und dem Ministerium auch darum geht, so ein bisschen künstlich das Ganze klein zu rechnen und zu sagen, wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir viel zu viel Strom in Zukunft benutzen werden. So viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Das hängt natürlich total davon ab, wie viele Wärmepumpen habe ich nun wirklich, wie viele Elektroautos sind auf der Straße. Aber wenn man diese ganzen Annahmen mal zusammenstaucht und sagt, wir brauchen gar nicht so viel, dann hat man natürlich den Vorteil, dass man sagt, ja, dann brauchen wir auch nicht so viel Ausbau und auch nicht so viel Netzausbau. Ist alles irgendwie ein bisschen günstiger dann und wir müssen uns nicht so einen Stress machen. Wie schätzen Sie das ein? Gibt es dafür vernünftige oder begründbare Annahmen, dass man sagen kann, vielleicht brauchen wir doch nicht so viel Strom in Zukunft?
Ich komme wieder auf dieses Dreieck zu sprechen. Wenn ich jetzt nur auf sozusagen die Preise zunächst schaue und das kurzfristig, dann mag das der Fall sein, dass man sagt, okay, ich muss weniger ausbauen, ich brauche weniger, weil die Studie wird möglicherweise, wir kennen sie ja noch nicht, viele Effekte mit einbeziehen, sei es nun die Corona-Zeit, den Ukraine-Krieg, tatsächlich das wirtschaftliche Wachstum, das zurückgegangen ist. Also das spielt da alles mit rein. Das ist aber eben nicht die Zukunft, die muss ja auch stark nach vorne schauen. Da wissen wir eben nicht, was genau drin steht und ob das auch in ausreichendem Maße tatsächlich berücksichtigt wurde. Wenn ich aber auch sage, in dem Dreieck spielt auch noch eine Rolle die Umweltverträglichkeit, also Klimaschutz, dann macht das überhaupt keinen Sinn zu sagen, ich muss das jetzt einbremsen.
Darüber möchte man ja eigentlich nicht mehr so richtig reden, glaube ich.
Das mag sein, wobei wenn der Bundeskanzler sagt, naja, das spielt nach wie vor natürlich eine große Rolle und wir halten daran fest, dann muss man dem auch Taten folgen lassen.
Das muss man, glaube ich, auch nochmal erklären, weil per se würde man ja sagen, gut, weniger Stromverbrauch ist schon eigentlich auch gut für das Klima. Wenn man jetzt so generell sagt, weniger Verbrauch ist ja eine Sache. In dem Fall bedeutet das aber eben, dahinter liegt ja eben diese Annahme, dass man es nicht schafft zu elektrifizieren aus den Bereichen, die im Moment noch mit fossilen Molekülen, also Öl und Gas betrieben
ganz
werden.
Ganz genau, ganz genau. Insbesondere die Wärme beispielsweise. Also da sind ja viele, ich glaube, alle Trends und Prognosen gehen in die Richtung, dass am Ende der Strom oder tatsächlich der Strom die Rolle spielen wird, was den Primärenergiebedarf angeht, tatsächlich ersetzen wird. Also Wärme im Wesentlichen und aber natürlich das, was an wachsenden, ich nehme einfach mal die gesamten Datenspeicher tatsächlich mit rein, Rechenzentren, ganz genau, vielen Dank. Was sich dort tun wird, das Thema KI ist in aller Munde, da braucht es wahnsinnig viel Energie. Also Strom wird die führende Rolle haben und auch sozusagen andere Energieträger an der Stelle ersetzen. Und dementsprechend wird es ein Wachstum geben. Mag sein, dass das nicht in der Form jetzt so der Fall ist. Soll ich dann sagen, okay, ich gehe auf die Bremse, die Entwicklung geht weiter zwischenzeitlich und da darf man ja auch nicht vergessen, wir sind ein Industrieland und nicht nur ein Autoindustrieland, sondern tatsächlich ein Industrieland, das ja auch noch heimische Industrie jetzt auch in Bereichen hat, nicht nur bei uns, die sich weiterentwickeln kann. Batteriespeicher kann ein Riesenthema sein. Das muss nicht alles in China laufen, so wie es bei der Solarenergie zurzeit der Fall ist. Aber da nimmt man sich tatsächlich etwas, wie man sagt, also wir machen so weiter wie bisher und alles, was neu ist, weil wir ja sagen, na, wir brauchen das jetzt noch nicht, das passiert woanders in anderen Ländern. Das ist sicherlich nicht vorwärtsgewandt und das würde ich auch nicht erwarten von einem Regierungschef und das würden auch meine Mitarbeiter nicht erwarten von uns im Vorstand.
Dann kommen wir vielleicht noch einmal darauf, wie denn jetzt Ihre Erwartung oder Ihre Sorge ist. Sie haben es vorhin einmal kurz, Sie haben glaube ich den Namen nicht erwähnt, aber Sie haben Herrn Altmaier umschrieben.
Taucht ja auch immer wieder
gut
auf.
Gut aufgepasst. Ja.
Genau, Peter Altmaier, der ehemalige Wirtschaftsminister, der im Nachhinein aus verschiedenen Gründen, der hat auch andere Sachen gemacht, aber eine Sache, die auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist dieser Altmaier-Knick. Da spricht man eben davon, dass es dann
zwei, glaube ich, ne?
Oder ja, mehrere Knicks.
Einmal als Umweltminister und einmal als Wirtschaftsminister.
Exakt,
ja. Ja, es ist ihm auf jeden Fall gelungen, die Energiewende tatsächlich auszubremsen, vor allem in der Solarbranche. Und man sagt auch, dass das der Grund ist, warum das alles abgewandert ist nach China, warum wir da den Anschluss verloren haben. Glauben Sie, dass da sowas nochmal passieren könnte? Der reiche Knick?
Ich hoffe nicht, dass dieser Begriff salonfähig wird, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube auch nicht, dass sie das hofft. Und ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass passiert. Ich denke, wir sind auf einem so wahnsinnig guten Weg und sehr lange. Ich mache das seit 30 Jahren. Man hat uns damals belächelt und gedacht, okay, eine 1-Megawatt-Anlage ist das Maß aller Dinge und danach geht nichts weiter. Und maximal 5% erneuerbaren Strom im Netz. Jetzt sind wir bei irgendwo 60. Also das geht so rasend schnell und immer weiter. Wir sind eine sehr junge Branche. Und wenn man wirklich nach vorne gerichtet sagt, okay, also das brauche ich jetzt nicht mehr oder ich bremse das ab, das wäre schlimm. Ich hoffe nicht. Ich glaube auch nicht, dass das passiert. Bin da eher zuversichtlich und würde mich freuen, wenn da im Bundeswirtschaftsministerium wirklich auf alle gehört wird.
Was stimmt Sie zuversichtlich?
Ein bisschen hat sich so in den letzten, seit Mai, also der Antritt war ja in die Richtung, okay, das muss ich habe mir tatsächlich nochmal angeschaut, was so am Anfang gesagt wurde beim Tag der deutschen Industrie und so weiter. Also das geht alles zu schnell und das brauchen wir alles so nicht. Die Tonlage hat sich ein bisschen verändert. Jetzt sprechen wir nicht mehr davon, von naja, vielleicht Mitte des Jahrhunderts Klimaneutralität, muss ja nicht 2045 sein. Nein, heute haben wir jetzt gerade gehört, 2045. Man braucht dann doch irgendwie Wasserstoff. Das war im Wahlkampf noch anders. Also so ein bisschen legt sich das, dass man mehr zuhört. Und das ist meine Hoffnung, dass es passiert. Gleichzeitig müssen wir sehr, sehr genau aufpassen, dass wir hier nicht irgendetwas abwürgen, was wirklich ein Erfolgsmodell ist.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht gab es auch bei Katharina Reich eine Art Realitätscheck. Wenn man das salopp formulieren möchte, ein bisschen schnippisch auch.
Möglicherweise. Ich bin mal gespannt auf den Bericht und vor allen Dingen auch natürlich auf die Diktion. Also was ist sozusagen die Message, die dann tatsächlich platziert wird, wenn wir dann in der nächsten Woche mit vielen Branchenvertretern sprechen werden, wird sich da auch so ein Bild ergeben. Und insbesondere, wenn wir da auch mit der Politik sprechen, das tun wir ja. Nun nicht mit der Wirtschaftsministerin. Leider kommt sie uns nicht besuchen. Aber beispielsweise der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und
die Leute, die den Podcast jetzt hören, müssen jetzt am besten losgehen, weil wir, glaube ich, ein paar Tage vorher aufzeichnen. Also
das ist richtig.
Die Messe läuft schon.
Die läuft schon, exakt.
Aber tatsächlich, also dieser Punkt, wir sprechen mit der Politik, den finde ich interessant, weil wir ja immer wieder Experten, ob es jetzt aus der Wissenschaft oder aus den Unternehmen selbst oder Verbänden da haben und da die Einigkeit eben doch sehr groß ist, was die Ideen auch angeht, die es braucht, um das Stromnetz der Zukunft für Deutschland irgendwie aufzustellen und die Energieversorgung. Immer wieder kommt dann aber eben auch auf, naja gut, aber es gibt eben eine extrem starke Lobby für Gas, muss man einfach in Deutschland so sagen, die es jetzt auch immer wieder über Jahrzehnte gelungen ist, ihre Interessen durchzusetzen. Wie lobbyieren Sie denn oder haben Sie den Eindruck, dass Sie da auch mal einen Durchbruch schaffen? Stellen Sie sich da auch auf, weil man dafür dann auch irgendwann sagen, na gut, offenbar schaffen die es auch nicht, die Neuen, das auch zu verkaufen? 400.000 Arbeitsplätze, das ist ja nicht nichts. Da hat man ja auch ein Druckmittel.
Das ist richtig. Zwei Antworten dazu. Zum einen, ja, wir stellen uns das schon so auf, dass wir in verschiedenen Verbänden engagiert sind und sehen auch, dass sich da etwas verändert hat. Also gerade beim BDEW, der sozusagen rein konventionell gedacht war, ist da ganz, ganz viel passiert. Das ist ein Verband, der sehr, sehr viel gerade in Richtung Erneuerbare macht. Man muss natürlich sehen, dass die konventionellen Energieunternehmen über Jahrzehnte natürlich so etwas aufgebaut haben und dementsprechend auch Strukturen haben, die wir in der Zeit so in der Form noch nicht aufgebaut haben. Und ein bisschen Kritik an unserer Branche. Da gibt es einen Solarverband, da gibt es einen Windverband.
Es gibt auch einen Offshore-Windverband.
Es gibt unzählige Verbände. Dann sollte man meinen, dass alles in einem Bundesverband der erneuerbaren Energien tatsächlich integriert ist und eine Stimme da ist. Aber das passiert nicht in der Form so. Zumindest noch nicht ganz so. Es ist alles besser geworden. Aber ich glaube, wir sind da einfach jünger und eben nicht so tief verwurzelt und vernetzt. Das macht es tatsächlich schwerer. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe auch schon mal in einem Konzern gearbeitet. Und wenn ich weiß, wie groß der Stab, der in Berlin war, arbeitete oder in Brüssel. Das sehen wir, haben wir in unserer Branche nicht. Wir konzentrieren uns aufs Geschäft in der Regel und nicht nur auf die politischen Weichenstellungen, aber natürlich auch.
Die aber ja sehr zentral sind.
Ja, natürlich. Also wir ignorieren das nicht. Ich sage das ja auch. Wir sind da engagiert und haben natürlich auch ein Policy Affairs, um uns da intensiv drum zu kümmern und auch um Stellungnahmen zu geben, wenn dann möglich.
Das ist nur eine interessante Beobachtung, dass es ja in vielen Bereichen so ist, dass das, ich will das gar nicht so politisch einordnen, aber in dem Fall vielleicht das progressive, zukunftsgewandte Lager ein bisschen zersplittert ist, ein bisschen weniger gut organisiert, nicht in der Lage, seine Interessen dann so zu vertreten. Und das ist ja dann in einer kapitalistischen Marktwirtschaft nun mal auch ein zentrales Element für ein gut laufendes Geschäft.
Kann man auch ein bisschen was von der Gaslobby
lernen. Ja, das stimmt.
Wieso nicht?
Zuversichtlich stimmt mich trotzdem. Wir stehen für das Richtige ein und das, was für die Zukunft gilt. Und ich glaube, da haben wir zumindest in der Bevölkerung auch die breite Mehrheit hinter uns.
Das ist ein Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Ich sage vielen Dank. Und zum Abschluss jetzt noch einmal der Hinweis, die Messe Husum Wind vom 16. bis 19. September. Ich vermute mal auf Husum. Und alle, die es dort nicht hinschaffen, die kommen am 19. September hier in Berlin ins Naturkundemuseum zu Clara und mir zum Beats and Bones Festival. Windkraftanlagen oder Dinosaurier, beides eine große Nummer.
Ja, und Steffi Lemke als ehemalige Umweltministerin kann da, glaube ich, auch viel zu erzählen.
Vielen Dank.
Gerne.
Werbung.
Hey, this is Bayard Winthrop, founder of American Giant. I started this company because I was fed up with cheap clothes that didn't last and a system that shipped manufacturing overseas. We believed we could still make incredible hoodies, t-shirts, and pants right here in the U.S. with American cotton, American factories, and people earning real wages. That's what American Giant stands for, building clothes that actually last. Get 20% off your first order when you use promo code GIANT20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code GIANT20 at American-Giant.com.
Werbung Ende.